schönen guten Morgen. Wir hatten ja heute schon so ein paar Impulse aus der Lobpreiszeit über Schwerpunkte, wenn ich das richtig verstanden habe, Gemeinschaft und Mut oder Kühnheit, Freiheit durch Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist zumindest das Thema für heute. Vielleicht erinnern sich einige, Anfang des Jahres, im Januar, denke ich, war das, im Februar habe ich über dieses Thema angefangen zu sprechen, Gemeinde Gottes Bestes. Und heute möchte ich gerne ein paar weitere Gedanken dazu kundtun. Im ersten Teil ging es darum, dass es drei Arten gibt zu leben. Außerhalb des Willens Gottes, im zugelassenen Willen Gottes und im vollkommenen Willen Gottes, was natürlich die beste Wahl ist, die wir haben können. Wir haben auch über 6 Gemeindeprinzipien gesprochen und über die Segnung in der Lokalgemeinde, über die Liebe als Eintrittstor, über den Bereich haben wir noch ein paar Mal nachgeschoben. Und heute geht es um 4 Bereiche. Zum einen, was Gemeinde nicht ist, also Erwartungen oder falsche Einschätzungen von biblischer Gemeinde. Dann, was Gemeinde nach dem Neuen Testament tatsächlich ist. Es geht um 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde, die man auch als gesunde Familie haben sollte. Und um den Einstieg in gesunde Gemeinde, gesunde Gemeinschaft. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, jetzt die Herzen weit aufzumachen, Herr, für deinen Input. Ich glaube, du willst hierüber reden. Und ich bete, Herr, dass jedes deiner Worte, dass jeder deiner Gedanken hier heute rüberkommt. Dass wir nichts verpassen, Herr, von dem, was du vorbereitet hast für diesen Moment. In Jesu Namen. Amen. Im Laufe der 26 Jahre, die ich jetzt Gemeinde kenne, habe ich viele Meinungen gehört über das Thema. Meinungen, die ich weder dem Wesen noch der Struktur nach im Neuen Testament wiedergefunden habe. Ein paar dieser Meinungen sind zum Beispiel, Gemeinde ist dafür da, mir zu dienen. Habe ich eine Weile sogar geglaubt, weil das hörte sich so biblisch an, so Jesus-like. Und es ist ja auch nicht ganz falsch, nur die Kernaufgabe ist es definitiv nicht. Die Gemeinde ist nicht dafür da, um mir zu dienen. Eine zweite Aussage, was Gemeinde nicht ist, wäre, Gemeinde muss sich mir und meinen Vorstellungen anpassen. Es gibt Leute, die wechseln Gemeinde so oft wie andere ihre Unterwäsche. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo anders auftauchen, erwarten sie, dass die Gemeinde sich jetzt bitteschön so verhält, wie sie das gewohnt sind, wie sie es aus irgendeiner Prägung heraus oder aus irgendeinem Verständnis heraus für richtig befinden. Ist definitiv eine unbiblische Aussage. Und wer es mal probiert hat, es funktioniert nicht. Dritte Fehlaussage, was Gemeinde nicht ist. Verbindlichkeit in Gemeinde ist für Christen nicht wichtig. Habe ich immer wieder gehört, bin ich immer erstaunt, wenn Leute das sagen. Ja, Gemeinde ist eine nette Sache, aber verbindlich muss ich nicht sein. Ich muss nicht irgendwo fest dazugehören. Ich muss nicht irgendwo mitarbeiten, nicht irgendwo meine Heimat finden. Ich kann dahin gehen, wo immer mir es gerade gut gefällt. Und das darf ja wechseln. Ne? Wenn mir die Predigten nicht mehr gefallen, gehe ich nach nebenan in die Gemeinde. Wenn mir der Lobpreis nicht mehr gefällt, gehe ich woanders hin. Und so weiter. Und wenn irgendjemand will, dass ich gar mitarbeite, dann bin ich sowieso ganz schnell wieder weg. So, das gibt es im Leib Christi leider viel zu viel. Viele Gemeinden kranken an dieser Fehleinschätzung von Gemeinde. Werdet ihr im Neuen Testament nirgendwo finden. Viertes, was Gemeinde nicht ist, ich suche mir die Gemeinde aus, die am besten zu mir passt. Ich komme gerade von unserer Bundeskonferenz, von meiner Kirche, dem Bund Freikirche der Pfingstgemeinden, und da sagte jemand bei einer Predigt einen interessanten Satz. Er sagte, Individualität ist nur ein anderes Wort für Egoismus. Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Individualität ist nur ein anderes Wort für Egoismus. Ich will nicht behaupten, dass das immer so ist, aber ich denke, da ist ein wahrer Kern drin. Manche haben ja diese Ausrede Individualismus und drücken sich vor dem, machen dann das. Und es sind Dinge, die nicht wirklich in Ordnung sind. Und das weiß auch jeder so, was ist wirklich Verbindlichkeit. Also die Gemeinde auszusuchen, die zu mir passt, war noch nie die Lösung. Meine Beobachtung als Pastor für viele Jahre Und ich habe es oft gesehen, dass Leute das gemacht haben, auch diese Gemeinde ausgesucht haben, weil, oh, das passt so zu mir, ihr seid so ähnlich, wie ich mir das vorstelle, wie Gemeinde sein muss. Und ich sage dann immer, hey, langsam, komm mal runter. Wir sind eine von vielen Gemeinden, vielen guten Gemeinden in unserer Umgebung. Du darfst nicht hierher kommen, nur weil du vielleicht meine Predigten ganz nett findest oder den Lobpreis magst oder vom Kinderdienst begeistert bist. Das kannst du eine Weile machen, aber nur so lange, bis du Gott wirklich gehört hast, wo dein Platz ist. Weil wenn ich am falschen Ort mich einbauen lasse, dann funktioniert da was nicht. Die Bibel nennt uns ja lebendige Steine. Ein Stein dieser Beschreibung nach, die Paulus benutzt, das waren nicht Backsteine, wisst ihr, so gebrannte Ziegelsteine, das waren rausgehauene Steine. Und die wurden verwandt, um eben Gebäude aufzurichten. Und wenn da irgendwo ein Loch in einem Gebäude war, dann musste ein ganz bestimmter Stein da rein. Da kannst du nicht jeden Stein da reinnehmen. Das wird nicht funktionieren. Der eine wird zu groß, der andere zu klein, der wird die Luft durchziehen. So, du bist ein Stein, ein lebendiger Stein, für ein geistliches Gebäude. Und das Beste, was du tun kannst, ist Gott zu fragen, Gott, wo ist mein Platz? Ja, meistens ist es der Ort, wo man zum Glauben kommt. Das ist zu 99% einer Beobachtung, ist das der Ort, wo man sein sollte. Aber es gibt Ausnahmen und da muss ich Gott wirklich hören. Nur wenn ich dann die Gemeinde aussuche, die so zu mir passt, scheinbar, dann passe ich wahrscheinlich nicht wirklich zur Gemeinde. Und das geht dann schief und dann bin ich unglücklich, die Gemeinde ist unglücklich, weil alle machen das Leben schwer, weil es passt nicht zusammen. Aber wenn ich da hineinpasse, in diese Gemeinde, an die Stelle, und ich dafür geboren wurde, sagen wir es doch mal so, dann wird alles gut. Und dann kommt auch der Kitt drumherum und das wird richtig schön dicht und ich verwachse mit dem Bauwerk, mit dem lebendigen Bauwerk und kann meine Lebensberufung erfüllen, weil dafür sind wir hier. Und noch eine Aussage, Siegfried, wird dir gefallen, ich gebe meinen Zehnten dahin, wo ich möchte. Das ist auch einer der größten Irrtümer, die ich bisher gehört habe. Der Zehnte, wir Christen geben 10% unseres Einkommens in die Gemeinde, wo ich meine geistige Nahrung hernehme. Und wir haben immer wieder Gäste hier sitzen, das freut mich und ich möchte Ihnen ausdrücklich sagen, geben Sie den Zehnten nicht hierher, auch wenn Sie gerne herkommen. Geben Sie den in die Gemeinde, wo Sie zugehören, wo Ihre geistliche Heimat ist. Die Gemeinde braucht es. Da ist es hinbefohlen. Und wenn jeder Christ das machen würde, ich glaube, Gemeinden hätten keinen Mangel an irgendeinem Gut. Weil sie könnten den Auftrag tun, den Gott für sie hat. So sei treu, gib den Zehnten nicht ein, wo du denkst, dass es schön ist, zu Reinhard Bunke oder zu Kenneth Copeland oder zu Joyce Meyer, sind alles tolle Orte. Wir unterstützen auch viele dieser Dienste privat, aber nie mit dem Zehnten. Es gibt Zehnten und es gibt die Opfer darüber hinaus. Damit kannst du natürlich machen, was immer Gott dir zeigt. Aber der Zehnte gehört in die lokale Gemeinde, wo du dazugehörst und wo du deine geistige Nahrung bekommst. Und wenn du noch keine hast, dann bist du entweder ganz, ganz kurz gläubig oder ganz, ganz lange ungehorsam. Das ist zumindest die wahrscheinlichste Variante. Dann geh zu Gott und sag, Gott, ich habe es jetzt kapiert. Ich laufe ja schon eine Weile weg, aber ich weiß, ich sollte einen Ort haben, wo ich mich einbringe, wo ich meinen Zehnten hingebe, wo ich meine Mitarbeit hingebe, wo ich meine Treue, meine Verbindlichkeit hingebe. Und ich garantiere dir, Gott zeigt dir den Ort. Er macht es immer, er liebt es, wenn er die Frage hört, weil dann kann er dich wirklich gebrauchen. Dann bist du nützlich auch für sein Reich und nicht nur jemand, der von Lobpreisabend zu Lobpreisabend oder von Konferenz zu Konferenz zieht. Preis sei Gott. Und jetzt gucken wir uns an, was Gemeinde nach dem Neuen Testament ist. Eine Bibelstelle dazu, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Ich mag diesen Satz so gerne. Er nimmt so viel Spannung raus. Ach, so viel Anstrengung. Ich muss ja all das tun, was die Bibel sagt. Und hier steht, wir sollen in Werken wandeln, die der Vater im Himmel längst vorbereitet hat. Und wenn du mal auf deiner Arbeit ein vorbereitetes Werk tun durftest, wo andere schon alles zusammengestellt haben, vielleicht kommst du aus der Produktion, alles stand schon bereit, du musstest es nur noch zusammenbauen. Oder du kommst aus der Dienstleistung und du hattest schon dein Gesprächsleitfaden oder dein Konzept und du wusstest, das ist vorbereitet, du gehst jetzt zum Kunden und alles ist bestens vorbereitet, du hast eine Präsentation dabei auf deinem Notebook und so weiter. Das ist was anderes, wie wenn du da hingehst und hast nicht wirklich eine Ahnung, wie du das jetzt machen sollst, was auch immer deine Aufgabe ist. Und so ist es im Reich Gottes. Viele Christen mühen sich ab mit Dingen, für die sie nie berufen waren. Sie machen etwas aus dem Druck heraus, weil der Nachbarchrist das eben so tut oder die Nachbargemeinde das so tut. Auch wir Pastoren stehen unter diesem Druck, oh, die machen das, wir müssen das aber auch jetzt unbedingt noch machen, weil das fehlt uns ja noch, dieser Seniorendienst oder diese Israelarbeit oder was auch immer. Und ich sag dir, niemand muss alles machen, was er machen kann, sondern wir müssen das machen, was wir machen sollen. Und dafür brauchen wir ihn. Und wenn er sagt, vorbereitete Werke sind der Schlüssel, hey, wie cool ist das denn? Muss ich jetzt nicht mehr jedem von Jesus erzählen? Nicht unbedingt, zumindest nicht so, wie du es vielleicht bisher tust. Du darfst natürlich dich outen als Christ und dass Jesus dann das Wichtigste in deinem Leben ist. Aber du musst es nicht jeden Tag jedem deiner Kollegen wieder neu erzählen. Die sollen wissen, dass du Christ bist, aber dann lass doch mal los. Und sag dann mal, Papa, morgens, Vater, ich bin bereit, wenn du irgendwo ein vorbereitetes Werk hast, ich werde Zeugnis geben, ich werde jemanden zum Kaffee einladen, ich werde für jemanden beten, was auch immer, ich bin da. Okay? Und dann wird es Tage geben, wo das passiert. Und es wird Tage geben, wo überhaupt nichts passiert. Wo du heimkommst und denkst, ja, ich war bereit, aber irgendwie war das heute nicht dran. Ich habe kein grünes Licht gefühlt, so in all den Dingen. Und es ist in Ordnung. Hey, es ist in Ordnung. Wichtig ist die Bereitschaft, zu sagen, Gott, ich bin da, wenn du mich brauchst. Zeig mir nur, wo sind die vorbereiteten Werke. Und Gott kann das dir auch plastisch zeigen. Manche Leute, die sehen wirklich so wie so ein grünes Licht über einer Situation und wissen, das ist jetzt was, hier sollte ich gerade meinen Mund aufmachen. Oder ein rotes, nicht jetzt, nicht so. Da betest du erst nochmal eine Woche für die Person und vielleicht geht dann ja noch ein grünes Licht an. Andere haben wirklich den Eindruck, jetzt eine Offenheit zu spüren. Empathische Menschen nehmen es so wahr. Lass dir von Gott doch einen Weg zeigen, der für dich funktioniert. Und dann lass mal den Druck los, dass du alles tun musst, was du tun kannst. Und erleb mal, wie schön Christsein sein kann, wenn du in der Freiheit der Kinder Gottes lebst, und zwar Tag für Tag. Das ist lebenswert. Und das ist Leben in der Fülle. Das werden Leute nie kennenlernen, die entweder immer unter Druck sind oder die den Notausgang gewählt haben. Das heißt, die für sich irgendwann entschieden haben, ich kann das eh nicht, deswegen versuche ich es nie wieder. Ja, es gibt Christen, die sind kein Zeugnis irgendwo. Weil die irgendwann mal so eins abbekommen haben, und das hat ja jeder Christ schon mal erlebt, oder? Dass Leute das nicht nur begeistert aufnehmen, wenn sie hören, du glaubst an Gott. Und dann macht man dicht und in den nächsten 20 Jahren hat keiner in deiner Umgebung, der nicht zum auch in die Gemeinde geht, überhaupt eine Ahnung, dass du Christ bist. Und das ist natürlich das Übelste, was du machen kannst. Weil dann ist Freude ausgesperrt von deinem Leben. Denn Freude, der Friede und die Freude Gottes kommen nur dann zustande, wenn du in seinem Willen bist. Stimmt's? Wenn ich mich also ausschließe aus seinem Willen, indem ich einfach das nicht mehr tue, weil ich Angst habe, weil ich es nicht geschafft habe irgendwann mal, weil ich negative Erfahrungen hatte, weil ich es mir nicht zutraue, weil andere es mir nicht zutrauen, dann lebe ich fried und freudelos und warte eigentlich nur auf den Himmel. Wie traurig ist das denn, wird meine Frau jetzt sagen. Das geht besser. Ich möchte so Mut machen. Wenn das du bist, dass du da raustrittst und dass du heute diesen Tag nutzt, um rauszutreten aus diesem, ich nenne es nicht mal Leben, ich nenne es Existenz, existieren. Man existiert von Tag zu Tag. Man kommt irgendwie über die Woche, über das Jahr, bis zum Urlaub schafft man es auch noch und dann wieder bis zu Weihnachten, man schafft es irgendwie. Aber Freude und Frieden, ja, wem sollst du davon erzählen? Du kennst es ja selbst nicht mehr. Hol es zurück. Eine einfache Entscheidung. Gott, ab heute, Wille Gottes geschehe in mir und durch mich. Reich Gottes, komme in mich und wirke, fließe durch mich. Das sind die beiden Basisentscheidungen, die ich jeden Tag meines Lebens treffe, jeden Morgen, jeden Tag. Und dafür bete ich für viele von euch, jeden Tag, für diese beiden Dinge. Weil wenn wir das tun, dann läuft das Leben. Dann läuft es, weil er ist drin. Wenn sein Wille in mir und durch mich geschehen kann, sein Reich in mich kommen darf, und durch mich Ausdruck finden darf, alles wird gut. So, was ist nun Gemeinde nach dem Neuen Testament? Ich habe jetzt mal nur den Epheserbrief als Basis genommen. Wir könnten noch viel, viel mehr sagen, aber ich werde noch 2, 3 Predigten nächstes Jahr über das Thema nachschieben, sodass wir mehr und mehr das verstehen, was Gott mit Gemeinde eigentlich geschaffen hat. Weil Gemeinde ist was genial Gutes. Was genial Gutes. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr Spaß werden wir haben mit Gemeinde. Ich sag's immer wieder, auch mit dem schrägen Onkel und der nervigen Tante. Die gehören zu jeder Familie dazu. Stimmt's? Aber ohne die wäre Familie auch nicht Familie. Wir müssen einander auch ertragen in unseren Schwächen, in unseren Verschiedenheiten. Das ist okay. Nicht alle müssen gleich sein.
gleich fühlen. Wir sind unterschiedlich. Gott hat uns so geschaffen und das ist ein Geschenk. Okay, erstens. Die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft, in der die Macht Gottes, die Menschen mit sich selbst zu versöhnen, in veränderten Beziehungen der Gemeindeglieder untereinander erfahrbar und gelebt wird. Also die Versöhnungskraft Gottes wird durch die Beziehung zwischen einzelnen Menschen, wohlgemerkt Menschen, die sich oft außerhalb Gemeinde nie begegnet werden, vielleicht durch ihren sozialen Hintergrund, durch ihre Ausbildung, durch ihre Arbeit. Hier kommen ja Leute zusammen aus allen Schichten, aus allen möglichen Hintergründen. Und wenn du lernst, die zu lieben, die so anders sind als du, dann wird das Leben spannend. Weil dann empfängst du auf einmal. Du empfängst auf einmal Ausgleich von eigenem Mangel, den du vielleicht noch gar nicht festgestellt hast bis dahin, von Personen, wo du nie gedacht hättest, dass die dir irgendwas zu geben hätten. Ich weiß, wovon ich rede. Mir ist das oft passiert. Ich habe oft so einen Ausgleich bekommen von Leuten, wo ich erst dachte, was soll da kommen? Und dann durch ein Gespräch und ich habe Dinge gelernt und ich bin gesegnet worden durch Erfahrungen, die die Person hatte, durch Einstellungen, durch Hintergründe, durch tiefgründige Gedanken über Bereiche, wo ich noch nicht tief drüber nachgedacht habe. Und das waren immer wieder Geschenke. So schätze das nicht gering. Und guck nicht auf den ersten Blick, sondern guck hinter das, was zu sehen ist. Da ist oft so viel Gold zu finden in dem Berg, der nach außen so grau aussieht. Zweitens, was Gemeinde nach dem Neuen Testament ist, eine Gottes neue Menschheit als eine Art Kolonie, in der der Herr der Geschichte uns einen Vorgeschmack auf die erneuerte Einheit und Würde aller Menschen gibt. Hast du das je gesehen? Die Gemeinde Gottes, eine Kolonie? Ja, eine Kolonie heißt ja, da wird fremdes Land besetzt. Entweder noch nicht besiedeltes oder auch fremdbesiedeltes Land und dann kommt irgendeine Truppe von Ausländern. Und das sind wir, ja. Die Bibel sagt, ich habe das meinem Sohn Caleb mal erklärt, wir waren Quality Time bei McDonald's und ich sagte, Caleb, wusstest du eigentlich, dass Mama und ich, dass wir Aliens sind? Und wir hatten ein intensives Gespräch, er war hochinteressiert. Wie? Ehrlich? Ihr seid wirklich? Ja, wir sind wirklich Aliens. Dann bin ich ja auch. Ja. Und dann zeigte ich ihm das in der englischen Bibel, da steht nämlich, we are all aliens. Das heißt, wir sind außer oder Fremdlinge, ja, sagen die, ist ja eine andere Übersetzung für das Wort. Wir sind alle Aliens. Wir sind tatsächlich nicht von diesem Planeten eigentlich. Wir kommen woanders her. Und wir haben hier gesiedelt, okay? Und so auf dem Platz, wo du lebst, in dem Dorf, in der Stadt, auf dem Arbeitsplatz, in der Straße, wo du wohnst, bist du wahrscheinlich für manche auch so eine Art Alien. So, wenn Leute bei Trümpers vorbeigehen in Heistenbach, da hört man manchmal sehr seltsame Geschichten, was Leute denken über diese seltsame Familie, die nicht so einfach einzuordnen ist. Pfarrer aber nicht in der Kirche, unseres Dorfes, Evangelie, Landeskirche und so weiter. So, wir sind irgendwo schon so ein bisschen Aliens. Das ist doch cool. Wolltest du nie ein Alien sein? Okay, kommen wir wieder ernsthaft zurück. Also wir sind eine Kolonie als Gemeinde. Wir sind hier mitten in Limburg, eine kleine Kolonie, die wächst. Und die Auswirkungen hat auf ihre Umgebung. Es gibt viele gute Beispiele von Kolonien. Ich habe mich mit der Geschichte Preußens ein bisschen beschäftigt. Und da gab es eine Zeit, wo Preußen in Schwierigkeiten war, wirtschaftlich und auch anders wie. Und da holte der preußische König damals eine ganze Anzahl, ich glaube es waren ungefähr 20.000 Christen aus Frankreich, die wurden da Mords verfolgt, holte er nach Preußen rein. Und diese Leute brachten Fähigkeiten, mit denen ganz Preußen niemand hatte. Die konnten zum Beispiel mit Gold umgehen. Das waren Juweliere, das waren Goldschmiede. Und die konnten Dinge herstellen, auch für die Adligen derer Zeit, die in ganz Preußen nicht zu haben waren bis dahin. So, die brachten so eine Kolonie von Leuten mit rein. Und diese Kolonie bereicherte das ganze Land damals und hat es wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich gemacht, weil auf einmal konnten die exportieren. Die hatten 20.000 Flüchtlinge aufgenommen und hatten auf einmal Wirtschaftswachstum noch und nöcher. So, ich glaube, Limburg wird es gut tun, solche Kolonien wie uns zu haben. Ja, die FWG oben, wir hier und kleinere Gemeinden in der Umgebung. Das ist cool, Kolonien. Wir bringen was mit in die Stadt, was Geistliches mit. Und natürlich auch Wirtschaftskraft, weil die Gerechten sollen gesegnet sein. Wusstet ihr das? Wir sind nach dem Neuen Testament ein neuer Tempel, ein Bauwerk aus Menschen gegründet auf die Offenbarung Gottes in der Geschichte. Mitbürger heißt es der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Epheser 2. Okay, Mitbürger der Heiligen. Da haben die Katholiken immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber wir wissen, dass heilig bedeutet jemand, der Gott hingegeben lebt. Jemand, der durch Gott erlöst wurde. Nicht erst, wenn du tot bist, sondern hier auf Erden bist du bereits nach biblischem Verständnis heilig, wenn du Christus gehörst. Weil alles, was Christus gehört, wird geheiligt. Zusammengefügt heißt es in dieser Bibelstelle zu einem Tempel des Herrn, eine Wohnung Gottes im Geist. Wow! Also heißt das, wenn wir so lebendige Steine sind und bilden einen Tempel des Herrn, dann wohnt er wo? Ah, im Tempel. Nun sagt die Bibel zweierlei. Sie sagt eins, erstens, ich bin ein Tempel, und dann sagt sie, ich bilde einen Tempel. Beides sind biblische Aussagen. Ich glaube, es sind sogar beide von Paulus. Also ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, weil er wohnt in mir als Christ. Aber ich bilde auch einen noch größeren Tempel zusammen mit anderen Christen. Und in diesem Tempel sagt Gott noch mehr Präsenz zu, als schon in meinem eigenen. Müsst ihr mal studieren, das ist so. An verschiedenen Stellen macht Jesus klar, dass da, wo zwei oder drei oder mehr sind, da auch noch mehr von ihm passiert. Das ist der Grund, warum wir Gemeinde leben. Sonst könnten wir ja sagen, hey, lauter kleine Tempel, macht mal. Ihr schafft das schon, wir sehen uns im Himmel. Nein, er sagt, wir müssen zusammenkommen, immer wieder, um Klarheit, Ausrichtung und auch Kraft zusammenzubringen, um als Einheit was zu bewegen. Das, was keiner alleine bewegt, das bewegen 100 zusammen. Oder 1000 oder 10.000, wie viel auch immer, eine Gemeinde bilden. Eine lokale Gemeinde, die ihre Stadt segnet und die Menschen auf andere Weise erreichen kann. Wir sind viertens, nach dem Neuen Testament, ein Außenposten in einer dunklen Welt. Ich erinnere daran, die Frucht des Geistes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und hier steht auch Licht. Also wir sind bewusst hineingesetzt in eine Umgebung, die nicht immer so hell ist. Das heißt, unser Licht wird dann am fruchtbarsten und am deutlichsten, wenn es richtig dunkel ist. Jemand fragte mal in Ostfriesen, wo geht das Licht hin, wenn es dunkel ist? Und der sagte, im Kühlschrank. Sobald der Kühlschrank aufgeht in der dunklen Küche und das Licht bricht sich Bahn, oder? Ist so? Und so bist du. Sobald du irgendwo auftauchst, wo es bis dahin noch schwarz und dunkel war, auf einmal ist was zu sehen. Und nicht alles, was dann zu sehen ist, mögen die Leute. Weil sie sehen sich selbst manchmal auch in einem anderen Licht. Weil sie sehen sich neben dir. Und du strahlst was aus. Du strahlst Liebe aus, wenn du es denn tust. Was ich hoffe, du strahlst Liebe aus, du strahlst Barmherzigkeit aus, aber auch Klarheit. Und dann stehen Leute neben dir, die genau das Gegenteil ausstrahlen, weil ihr Lebensstil völlig dunkel ist. Weil sie betrügen, wo es geht, schwarz arbeiten, Dinge mitnehmen, Hauptsache Vorteil, ich habe Vorteil, Egoismus, Individualität, alles geht nur um mich, es muss sich um mich drehen, was sich nicht um mich dreht, ist nicht wichtig. Und dann kommst du und du guckst von dir weg. Und du hebst andere Leute hoch um dich rum und dir ist gar nicht wichtig, was Leute mit dir jetzt machen. Weil du bist längst wichtig, du weißt es, weil er hat dich wichtig gemacht. Das Kreuz hast du immer vor Augen. Er ist für dich gestorben, er ist für dich auch verstanden. Und er hat dir ein neues Leben gegeben und Ewigkeit. Was brauchst du mehr, um zu wissen, wie wichtig du bist? Welcher Gott hat das je getan? Und noch ein Ding aus dem Epheserbrief. Die Gemeinde ist nach dem Neuen Testament die Braut, die sich traut. Die Braut, die sich auf das Kommen ihres Geliebten und Ehemanns vorbereitet. Und diese Braut wird beschrieben als ohne Flecken und Runzeln, als heilig und tadellos. Und hier kommen wir ja auch wieder an unsere Grenze. Pastor, du hast keine Ahnung, was ich die Woche gemacht habe. Da ist nichts tadellos und heilig und fleckenlos. Weißt du, das ist nur eine Entscheidung zwischen dem, was Gott über dich sagt und dem, was du gerade noch bist, steht. Herr, vergib mir, es tut mir leid. Diese eine Entscheidung verändert alles. Weil 1. Johannes 1, Vers 9 ist nie zurückgenommen worden. Wann immer du deine Schuld vor ihm bekennst, wirklich bekennst und sie nicht mehr tun willst, was nicht heißt, dass du nie mehr tun wirst, aber deine Entscheidung ist so, vergibt er dir vollkommen. Und du stehst makellos, tadellos, als die Gerechtigkeit in Christus vor ihm. Es ist einer der größten Wunder, was wir in der ganzen Bibel finden. Okay, einer geht noch. Gemeinde nach dem Neuen Testament ist ein Organismus, in dem Macht und Autorität nach dem Vorbild Christi ausgeübt werden. Gott spricht von seinem Leib und er spricht davon, dass ein Miteinander in Liebe und göttlicher Ordnung dazugehört. Das ist ein besonderer Ort. Unzählige Menschen kamen die letzten 10 Jahre, seit wir hier sind, zu mir, als ich das erste Mal hier war, oder manche auch erst nach ein paar Monaten, und sagen, als ich das erste Mal hier hineingekommen bin. Die Esoteriker sagen, da war so eine Aura. Andere sagen, dass die Atmosphäre war so anders als alles, was ich bisher so kennengelernt habe. Und da wollte ich einfach wiederkommen. Und das ist, was passiert, weil die Art von Licht, die wir ausstrahlen, ist natürlich kein physisches Licht. Es ist tatsächlich eine Atmosphäre. Wir transportieren den Heiligen Geist Gottes in uns als Christen und es kann nicht unberührt bleiben, wenn davon mehrere zusammenkommen. Dann kommst du rein und merkst auch, wenn du hier betest oder hier Gottes Wort hörst, das ist nochmal was anderes, wie wenn du zu Hause eine CD anhörst mit einer Predigt. Weil der Heilige Geist ist hier in einer Dimension vertreten. Das ist fantastisch. Und doch wahr. Ich habe es letzte Mal im Januar gesagt, dass es einige Gründe gibt, warum die lokale Gemeinde unersetzlich ist. Ich werde die nur ganz kurz benennen. Nachhören könnt ihr die auf der Predigt, die ist online ja erhältlich. Die lokale Gemeinde ist Ausbildungsstätte. Sie ist Trainingslager, Bootcamp könnte man sagen. Sie ist Brückenkopf, Eroberungsbasis. Sie ist Lazarett für Verwundete. Sie ist Schutzraum. Sie ist Charakterbildungszentrum. Mit Korrektur, mit Ermahnung, mit Ermutigung. Sie ist auch Familie. Sie ist die Hand Gottes in dieser Welt. Sie ist die Hoffnung der Welt. Sie ist Kraftquelle. Sie ist Schlüssel zu wichtigen Verheißungen. Und sie ist nicht zuletzt Vorbereitungsraum für die Ewigkeit. Diese 12 Charakteristika bezeichnen Gemeinde in ihrer ureigensten Form und Absicht. Howard Hendricks, der 2013 mit 88 Jahren heimgegangen ist, war über 50 Jahre Professor des Dallas Theological Seminary. Er hielt einmal einen Vortrag über 8 Merkmale, die ein gesundes Familienleben ausmachen. Und diese gleichen Merkmale sind auch in einer gesunden Gemeinde wiederzufinden. So hör mit beiden Ohren hin. Familie, Gemeinde, beides betrifft viele von uns. Erstens, Merkmal Kommunikation. Eine gesunde Familie ist reich an Kommunikation. Sie spricht miteinander. Sie hört zu. Sie versteht. Manchmal ist Zuhören anstrengend. Wenn es um Themen geht, die einen vielleicht selbst gar nicht so heiß sind. Aber dem anderen wichtig. Dann hört man zu, oder? Lieber Mann, hörst du deiner Frau zu, auch wenn es dich gar nicht interessiert? Und nimmst du dazu sogar manchmal die Zeitung runter? Ja, es ist ein Ausdruck von Liebe. Sich zu öffnen und sagen, hey, jetzt bist du wichtig. Jetzt höre ich mal zu und leg alles andere zur Seite. Das ist nicht immer einfach, aber es ist ratsam. Und auch in der Gemeinde ist es gut, einander zuzuhören. Ein weiteres Merkmal sind feste Werte. Jede gesunde Familie, die ich kenne, hat klare Werte. Klar umrissene Grenzen, die sie auch an die nächste Generation weitergibt. In meinem Haus gibt es bestimmte Dinge nicht. Und wenn Gäste hineinkommen, vor allem wenn es Kinder sind, die mit unseren Kindern spielen, dann wird es sehr klar gemacht, dass hier diese Grenze existiert. Kein Kind läuft in unser Schlafzimmer hinein, kein fremdes Kind. Oder öffnet irgendwelche Schränke. Zu Hause magst du es machen. In meinem Haus gibt es klare Grenzen. Und so weiter. In meinem Haus wird kein Alkohol ausgeschenkt. Niemals und in keinster Weise. Das ist eine Grenze in meinem Haus, die steht fest. So, du hast sicherlich auch Grenzen in deiner Familie, wo du sagst, da geht nichts drüber. Und solche Grenzen hat auch jede Gemeinde. Und die sind wichtig und gut. Weil Grenzen geben Schutz. Meine Tochter hat mir schon früh gesagt, wie interessant sie Schutz wahrnimmt, wenn sie Grenzen bekommt, die andere Mädchen nicht hatten. Das hat uns immer bewegt, wenn wir das hören, dass auch die Kleinen schon erkennen, oh, okay, hier ist eine Grenze. Und diese Grenze schützt mich. Die geben mir meine Eltern nicht, um mich klein zu halten oder zu bestrafen gar oder mir was wegzunehmen, sondern um mir Schutz zu geben. Dass man um eine gewisse Uhrzeit zu Hause ist. dass man nicht mit einem Mann zusammen in einem Auto sitzt, alleine und so weiter. Das sind Grenzen, die gesund sind. Werte brauchen wir also. Drittes Merkmal, gegenseitige Ermutigung. In einer gesunden Gemeinde wird der Einzelne ermutigt und aufgebaut. Und diese auferbauende Bejahung wird klar zum Ausdruck gebracht. Das vermittelt Liebe, das vermittelt Zuversicht. Und auch Hoffnung kommt daher, wenn andere mir was Nettes sagen. Wenn sie mich ermutigen, das zu tun, was ich tue. Ist die Anna hier? Anna, ich finde es so fantastisch, was du mit deiner Zelle gerade am dritten gemacht hast. Und wie fantastisch du mit deinen Mädchen umgehst und wie evangelistisch du wirkst. Das ist eine Art Ermutigung, die kommt von tiefem Herzen. Das wollte ich sowieso sagen, kann ich auch mal vorne tun. Das ist fantastisch, wie die Zelle nutzen, das evangelistische Potenzial freisetzt und ihre Mädchen wirklich dahin führt. Weil wir sind Führer in dieser Gemeinde. Viele von euch sind Hauszellleiter. Ihr führt Menschen. Und der Führer führt immer in eine Richtung. Und wenn der Führer keine Führung kennt, was ist das? Dann haben wir Verführung. Wir müssen die Führung nehmen, die Gott uns zeigt. Und in die Richtung auch klar und mutig führen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und ja, es gibt richtig und falsch im Leben. In allermeisten Bereichen gibt es hier klar schwarz und weiß. Nicht in allen, manchmal gibt es auch bunte Farben. Und das hat auch seine Berechtigung. Vertrauen ist eins der Merkmale. Gute Eltern legen ihren Kindern nicht nur Pflichten auf, sondern erweisen sich ihren Kindern gegenüber selbst als glaubens- und vertrauenswert. Wenn ich nicht mehr zu meinem Wort stehe als Vater in der Familie, ist mein Wort nichts mehr wert. Wenn ich meinen Kindern das eine zusage und das dann nicht halte, was ist mein Wort wert? Was ist mein Wort als Leiter wert, wenn ich das eine ankündige und es findet nicht statt? Wenn ich immer zu spät komme oder wenn ich Verpflichtungen nicht erfülle, ist es nichts wert. Gesunde Gemeinden haben Vertrauen und wissen auch, dass es gegründet ist auf Erfahrung, auf gute Erfahrung. Respekt ist eins der Merkmale. Jedes Familienmitglied respektiert sich selbst und den anderen. Das gilt nicht nur für die Eltern, die Respekt von den Kindern bekommen, auch andersrum. Auch die Kinder sollen ihren Eltern Respekt erweisen und die Kinder respektieren sich untereinander. All diese drei Ebenen sind wesentlich. Respekt ist eine Herzenshaltung, die nur aus Liebe heraus entstehen kann. Dann kann ich andere stehen lassen, auch wenn sie Dinge anders sehen und anders denken. Zuwendung ist eine der Merkmale. In einer gesunden Familie verbringt man gerne Zeit miteinander. Man hat einen gesunden Sinn für Humor und nutzt die miteinander verbrachte Zeit, um Beziehungen zu entwickeln. Jeder Einzelne bringt das in seine Familie, seine Gemeinde und seine Welt ein, was er zu geben hat. Ist es nicht so in euren Zellen, dass sehr unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Dinge mit einbringen? Und ist es nicht gut? In unseren Familien ist es doch genauso. Wer ist denn immer alle gleich? Die Eltern sind anders als die Kinder. Und noch schlimmer ist, wenn sie sich ähnlich sind. Weil man lehnt oft das am anderen ab, was einen zu sehr an einen selbst und an seine eigenen Schwächen erinnert. Stimmt's? So lasst uns da ein bisschen entspannen. Es gibt keinen Menschen ohne Schwächen. Zumindest nicht in dieser Zeit auf diesem Planeten. Wenn wir Aliens wieder zu Hause sind, mal gucken, dann mag das sein. Verantwortung als siebtes Merkmal. Eine gesunde Familie übernimmt nicht nur Verantwortung für die eigene Existenz, sondern auch für andere Menschen. Und das tun wir auch hier als Gemeinde. Wir übernehmen Verantwortung für Menschen in unserer Umgebung. Wir nennen das Evangelisation. Und wir tun das auf verschiedenste Art und Weise. Wir hauen keinem den Holzhammer über den Kopf, sondern wir laden ein. Wir leben vor. Wir dienen. Und Gott gibt Gelingen. Und letztes Merkmal ist Initiative. Eine gesunde Familie dreht sich nicht nur um sich selbst. Sie öffnet sich für andere, für die Gesellschaft. Sie ist dabei, wenn sie gebraucht wird. Sie bringt ihre Gaben auch außergemeindlich mit ein. Die Familie außerfamiliär dient vielleicht anderen Familien. Auch wir haben schon anderen Gemeinden gedient und tun Dinge in der Mission und in anderer Weise, wo wir dienen können. Und wenn wir all diese Dinge betrachten, diese Merkmale, diese Attribute für Gemeinde, dann ist die Frage berechtigt, ja, und wie komme ich da so wirklich richtig gut rein? Und jetzt kommen wir auf ein Thema zu sprechen, was ihr alle schon mal gehört oder erlebt habt, die Taufe. Die Taufe macht nämlich die Zugehörigkeit zur Familie Gottes deutlich. Richtig funktionierende Familien, die haben einen gesunden Familienstolz. Ihre Mitglieder schämen sich nicht, als Teil der Familie erkannt zu werden. Traurigerweise habe ich schon viele gläubige Menschen getroffen, die sich bisher nicht öffentlich als Christen zu erkennen gegeben haben, indem sie sich haben taufen lassen. Die Taufe ist kein zur freier wahlstehendes Ritual, das man beliebig aufschieben kann. Sie kennzeichnet deine Zugehörigkeit zur Familie Gottes und auch zu dem lokalen Leib, in den du hineingetauft wirst. Durch die Taufe erklärst du öffentlich, ich gehöre Gott. Bist du getauft? Jesus hat allen Familienmitgliedern aufgetragen, sich taufen zu lassen. Das ist Teil dessen, was wir als Missionsbefehl verstehen. Hier steht nämlich, er sagte, der auferstandene Herr, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich habe mich lange gefragt, warum der Missionsbefehl die Taufe ebenso stark betont wie Evangelisation und Lehre. Warum ist die Taufe so wichtig? Dann verstand ich, dass die Taufe eine weitere wichtige Absicht Gottes für dein Leben symbolisiert. Du sollst an der ewigen Gemeinschaft der Familie Gottes Anteil haben. Die Taufe besitzt eine reichhaltige Bedeutung. Die Taufe bezeugt deinen Glauben. Sie gibt dir Anteil an Jesus Sterben und Auferstehen. Sie symbolisiert das Sterben deines alten Leibes und das Auferstehen des neuen Leibes in Christus Jesus. Sie feiert auch deine Aufnahme in die Familie Gottes, auch in die Lokalgemeinde. Deine Taufe ist der äußere Ausdruck einer geistlichen Wirklichkeit. Sie zeigt, was geschah, als Gott uns in seine Familie aufnahm. Denn es heißt im 1. Korintherbrief, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Die Taufe macht dich nicht zu einem Mitglied der Familie Gottes, dies kann nur der Glaube an Christus selbst. Die Taufe zeigt aber nach außen, dass du zur Familie Gottes gehört. Das ist wie ein Ehering als sichtbare Erinnerung an die Entscheidung, die du getroffen hast, deiner Frau oder deinem Ehemann zu gehören und treu zu sein bis zum Lebensende in allen Zeiten. Die Taufe bedeutet Verbindung und Verbindung bedeutet Verbindlichkeit. Manche trennen das voneinander, es ist nicht zu trennen. Mit dem, wo ich mit verbunden bin, bin ich verbindlich. Zeig deinem Arm mal, oder wenn dein Arm dir zeigt, dass er nicht mehr verbunden sein möchte, dass er seine Verbindlichkeit nicht mehr wahrnehmen möchte, nicht mehr reagieren möchte, auf deine Befehle zum Beispiel zuzugreifen, dann ist der Arm krank. Wenn das Auge sich weigert, so scharf zu sehen, wie es sehen sollte, oder gar nicht mehr sieht, dann ist das Auge krank. Es ist noch verbunden, aber nicht mehr verbindlich, also damit auch nicht mehr wirklich verbunden, oder? Und alles, was nicht wirklich verbindlich mit unserem Körper ist, das ist krank, das tut uns weh, das bereitet uns Behinderungen und Schwierigkeiten. Und manche Christen tun das, ohne dass sie das wollen. Sie sind irgendwo in der Gemeinde dabei, aber sie sind nicht verbindlich. Sie bleiben unverbindlich. Wie ein Mann, der heiratet und seine Frau ständig betrügt. Er ist zwar verbunden in der Ehe, aber er ist unverbindlich in seinem Lebensstil. Und dadurch beschädigt und verletzt er all das, was ihm eigentlich wichtig sein sollte. Und wir als Christen sollten verbindlich sein. Im Orient der Zeit Jesu war die Taufe immer mit der verbindlichen Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft verbunden. Du musstest niemandem im ersten Jahrhundert erklären, übrigens Gisela, wenn wir dich hier taufen sollten am 1. Februar 2015, dann gehörst du verbindlich zum Christuszentrum und zur weltweiten Gemeinde Christi. Will ich das? Ist manchmal die erste Frage von Leuten heute dieser Zeit. Weil Individualismus. Will ich das? Taufe, ja, ist ganz nett, Ritual ist gut. Aber bitte, nicht zu eng, ja. Nicht mich irgendwie da irgendwo reinholen. Heute musst du das den Leuten erklären. Zur Zeit Jesu war jedem bewusst. Deswegen lesen wir manche Dinge, die manche versuchen heute nachzumachen. Ja, heute bekehrt, morgen getauft. Funktioniert viele Jahrhunderte nicht mehr in unserer Zeit. Zumindest die Jahrzehnte, die ich Christ bin, funktioniert das nicht. Weil Leute haben oft ganz schräge Vorstellungen, haben noch keine Ahnung, was Gemeinde ist, wissen oft nicht mal, was Christsein wirklich meint. Deswegen lassen wir jeden, der sich für Christus entscheidet, Zeit. In der Regel ein Jahr, manchmal auch länger. Wir nehmen mit auf ein Begegnungswochenende, das ist Voraussetzung, um hier getauft zu sein. Dort hört er, sieht er, erlebt er Freisetzung. Er macht dann unsere 3 Tage hinten dran, die Nachbevos mit, das ist ein Glaubensgrundkurs, so dass er weiß, auf was lässt er sich denn ein? Was ist denn diese Gemeinde? Wofür stehen wir? Was glauben wir? Und wer da durch ist und wer ein halbes Jahr in der Zelle war, das sind alles Voraussetzungen, der kann dann wirklich sagen, okay, ich habe verstanden, was Christsein meint, ich habe verstanden, was diese Gemeinde für eine Vision hat und ich sage Ja dazu und es ist für mich eine Ehre und ein Vorrecht, in diese Familie aufgenommen zu werden. Das ist der Point. Ja? Und das macht fast jede Gemeinde so, die ich kenne. Jeder hat ihre Voraussetzungen, Mitgliedsvoraussetzungen, aber die Dinge sind wichtig, vorher zu klären in unserer Zeit heute. Wir müssen Verbindlichkeit definieren. Was erwarte ich denn von einem neuen Mitglied? Was erwartet das Mitglied von mir? Wie ist das alles geregelt? Und darüber muss man reden. So, an Pfingsten wurden 3000 Menschen am selben Tag getauft, an dem sie sich für Christus entschieden haben. Weil die wussten ganz genau, Taufe ist die höchste Form von Verbindlichkeit im religiösen Leben ihrer Zeit. Also wenn ich mich jetzt taufen lasse von diesem Typ Petrus, dann gehöre ich zu seiner Truppe. Die hatten ja damals noch nicht so einen richtigen Namen, Christsein kam später, aber das waren dann so die Jesus-Anhänger irgendwie, die Jesus-Sekte oder Jesus-Truppe oder wie sie sich genannt haben. Heute haben wir Humanismus und haben Individualismus hier und eine weit verbreitete Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft. Die Frage ist immer, was bringt es mir? Warum soll ich mich denn taufen oder was habe ich denn davon? Die Frage hören wir immer und die ist natürlich, so sind wir erzogen worden, das darf man gar keinem übel nehmen. Das ist die Art Kultur, wie wir sie in Deutschland leben. Die hat auch viele gute Seiten, aber hier in diesem Bereich ist es schwierig. Ich gehöre so lange zu einem Verein oder Sportclub, solange es mir gut tut. Das ist die Regel in Deutschland. Ich gehöre so lange zu einer Partei, solange sie mir Vorteile bringt und ich auch alles mag, was sie tut. Wenn irgendeine blöde Personalentscheidung kommt, dann drehe ich eben einfach aus und gehe zur anderen Partei. Ich bleibe bei meinem Partner so lange treu, bis ich einen besseren für mich haben kann. Ja, das ist doch, was viele Menschen leben. Und nicht nur Männer, es gibt auch Frauen, die holen sich jüngere Männer. Es gibt Männer, die holen sich jüngere Frauen. Dem Motto, die ist jünger, die hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld auf dem Sparbuch. Bessere Partie. Lifestyle. Und der bricht sich auch hinein, manchmal in Gemeinde. Viele Menschen in unserem Land sind nur noch deshalb Mitglied in einer Kirche, weil sie dort heiraten möchten. Oder die Älteren, weil sie einfach beerdigt werden wollen von einem Pfarrer. Aber wenn das alles ist, ist es traurig. Und viele meiner Kollegen in den Landeskirchen, die leiden darunter. Weil die haben vielleicht 3000 Mitglieder auf der Mitgliederliste, aber im Gottesdienst sitzen keine 20. Und so soll es nicht sein. Wir hier im Christuszentrum, wir pflegen eine geistige Verlobungszeit einzuhalten, ehe wir uns mit neuen Mitgliedern trauen. Wir laden interessierte Menschen ein, zuerst einmal die Familie kennenzulernen. Denn das ist das Erste, als dass wir uns verstehen. Um Gottes Willen herauszufinden, ehe wir sie durch die Taufe als Gemeindemitglieder aufnehmen. So muss jemand wenigstens 6 Monate Teil einer Kleingruppe gewesen sein, an einem Glaubensgrundkurs, den wir Begegnungswochenende nennen, teilgenommen haben. Und solch ein Kurs, wir haben ihn bald übrigens wieder, das wurde vorhin schon mal angesagt. Wir gehen dann ein Wochenende zusammen raus. Meine Frau leitet dieses nächste Wochenende mit einem Team zusammen. Und das ist in Bad Marienberg. So, hier dienen wir Menschen sehr individuell. Es gibt keinen Seelenstriptease dort, überhaupt nicht. Keiner muss irgendwas von sich preisgeben, aber es wird sehr intensiv für jeden Einzelnen gebetet und es gibt Gottbegegnungen. Und zwar von Mensch zu Gott, tatsächlich oft ohne irgendwelche Leiter dazwischen. Gott handelt durch die Vorträge, durch die Gebetszeiten und wer möchte, kann dort auch Beratung bekommen, aber das ist freiwillig. Ich möchte euch sehr ermutigen, dieses Wochenende ins Auge zu fassen, solltet ihr noch nicht da gewesen sein. Ansonsten seid ihr natürlich auch eingeladen, wiederzukommen, was viele gerne tun. 10. bis 12. Oktober in Bad Marienberg. 3 Tage lang sind Anmeldungen hierzu noch möglich. Und die Taufe für die, die tatsächlich danach von Gott hören und auch entscheiden, hier Mitglied zu sein, ist am 1. Februar. Das schon mal vorweg. So, wir haben uns jetzt angeschaut, was Gemeinde nicht ist. Wir haben uns angeschaut, was Gemeinde nach dem Neuen Testament ist. Wir haben uns die 8 Merkmale gesunder Gemeinden und auch Familien angeschaut. Und wir haben uns mit der Taufe als Einstieg in gesunde Gemeinde befasst. Die christliche Gemeinde ist Gottes neue Menschheit. Als eine Art Kolonie, in der der Herr der Geschichte uns einen Vorgeschmack auf die erneuerte Einheit und Würde aller Menschen gibt. Die Gemeinde ist eine Ausdrucksform des Himmels. Vielleicht noch manchmal ein Zerrbild, ein Zerspiegel von der himmlischen Herrlichkeit, die wir alle erwarten dürfen. Aber es ist doch schon etwas zu sehen, etwas zu spüren von der Ewigkeit, die uns erwartet. Ich möchte dir Mut machen, auf Gemeinde zuzugehen. Vielleicht auch gerade auf den Bruder oder auf die Schwester hier, mit der du es nicht so hast oder wo du dich vielleicht darüber geärgert hast oder wo vielleicht sogar schon eine dicke Mauer zwischen euch steht. Wisst ihr, im Himmel wird es diese Mauern nicht mehr geben. Und im Himmel wirst du all die Dinge sehr plastisch vor den Augen wahrscheinlich von Millionen Zuschauern in Ordnung bringen, die du hier doch noch unter vier Augen klären könntest. Paulus warnt schon im Abendmahl, in der Abendmahlstelle 1. Korinther 11, dass wir doch besser uns selbst hier richten, als dass wir dann durch ihn später die Dinge gerichtet bekommen. Es ist besser, es ist viel besser, Dinge in Ordnung zu bringen, solange wir noch atmen, denn danach werden einige Dinge ganz anders laufen. Ich möchte dir empfehlen, die nötigen Schritte zu gehen. Wenn du Jesus bereits als Herrn angenommen hast, dann beginn von heute an, ihm auch in diesem Punkt zu gehorchen. Frag ihn, sag Gott, wo ist dein Platz für mich? Bring ihn den Ungehorsam und sag, es tut mir leid, ich habe Gemeinde bisher nicht so wertgeschätzt. Paulus sagt, dass Leute, die das nicht tun, nicht alt werden. Das ist eine der übelsten, könnte ich fast schon Drohungen nennen, die ich in der Bibel für Christen gefunden habe. Leute, die die Gemeinde nicht wert achten, die sterben vor ihrer Zeit. Er hat das auch in der Abendmahlstelle sehr plastisch dargestellt. Er sagt, viele von euch sind nicht mehr da, sind schon entschlafen vor ihrer Zeit, weil sie den Leib Christi nicht wert achteten. Und das ist die Gemeinde. Wir sind der Leib. Er ist das Haupt. So manche denken über Gemeinde zweit- und drittklassig, aber das ist es nicht. Gott ist Gemeinde so wichtig, dass er sie gegründet hat. Gemeinde ist keine Erfindung von irgendwelchen übereifrigen Pastoren oder Missionaren. Gemeinde hat er ins Leben gerufen. Genauso wie die Ehe auch. Diese beiden Kernbeziehungselemente unseres ganzen Lebens sind von ihm. Die hat er gestiftet, zur Verfügung gestellt, ausgestattet, auch mit einem Rahmen versehen. So schätze das, was er geschaffen hat. Finde heraus, in welche lokale Gemeinde Gott dich beruft und entschuldige dich nicht, sprich dich nicht aus oder raus mit, nee, ich weiß es halt nicht. Hey, es ist deine Aufgabe, das rauszufinden, nicht irgendjemand sonst, nicht mal dein Zellleiter muss das rausfinden. Du selbst musst es rausfinden. Und es kann sein, dass du dazu wirklich mal ein oder zwei Tage fasten musst. Das könnte sein, weil die Entscheidung ist wichtig. Aber wenn du weißt, wo Gott deinen Stuhl hingestellt hat, wo er das Loch in der Mauer hat, wo du reingehörst, dann solltest du alle Schritte gehen, die nötig sind, um da hineinzukommen. Unsere Schritte habe ich eben kurz grob aufgezeigt, die stehen auch auf dem Mitgliedsantrag auf der Rückseite. Aber wenn das eine andere Gemeinde ist, dann informier dich. Was sind dort die Voraussetzungen? Wie kommst du dort hinein? Und vergiss bitte eins nicht, Verbindlichkeit hat immer mit zwei Seiten zu tun. Der Stein in der Mauer lässt sich einmauern und ist damit verbindlich, stimmt's? Aber gleichzeitig ist die ganze Wand mit diesem Stein, lässt sich verbinden. Und da ist eine Stärke drin. Auf einmal stehe ich nicht mehr alleine, sondern jetzt auf einmal bin ich gestützt und geschützt von vielen Steinen, die zusammen etwas viel Undurchdringlicheres und Unbesiegbareres bilden, als jeder einzelne Stein sein kann, egal wie dick oder groß er ist. So verbinde dich mit einer Zelle, einer Kleingruppe, wo immer Gott dich hinschickt. Sei da dabei, da findet das Leben der Gemeinde statt. Es ist nicht sonntags. Sonntags ist Schule, hier lernen wir Dinge. Aber die Woche über teilen wir Leben mit Menschen aus dieser Gemeinde. In den Zellgruppen, die wir haben. Es sind ja jetzt über 40 hier in der Umgebung. Biete deine Mitarbeit in der Gemeinde an, wo du hingehörst. Sei verbindlich. Und wenn du keinen Dienst hast, dann schäm dich. Es ist einfach eine Schande, in der Gemeinde zu sein und nicht irgendwo mit zuzupacken. Es ist eine Schande. Definitiv eine Schande. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jemand gibt hier, den das betrifft. Ich habe keinen vor Augen, okay? Aber wenn, dann sage ich dir, in Jesu Namen schäme dich und frag den Herrn, wo darf ich mitarbeiten? Oder frag irgendjemanden aus dem Vorstand, wo gibt es eine Möglichkeit? Es gibt immer Möglichkeiten. Aber wo alle mit zupacken, wir haben keine Zuschauer in der Gemeinde. Wir nehmen niemanden auch als Mitglied auf, der nur Zuschauer sein will. Der kann hier sitzen, solange er lebt, kein Problem. Aber Mitglied einer Familie, das sind die, die auch die Geschirrspüle mit ein- und ausräumen. Den Tisch mit abdecken, das ist Familie. Und wenn wir Familie sein wollen, dann bitte richtig. So, Bevo, ich sag's das letzte Mal, Leute, wenn es jemand betrifft, ich weiß, einer fehlt noch und ich weiß nicht, wer es ist, aber mindestens eine Person fehlt. Mein Krüger sagt, es fehlen noch fünf. Ich gebe meinen Irrtum gern zu, wenn die heute noch kommen, preis sei Gott. Aber es sollen die sein, die Gott ruft und die herausfinden wollen, ist das der Platz. Auch gib deinen Zehnten in deine Gemeinde. Auch hier, da ist immer Raum für Buße, wenn du es nicht getan hast, weil ich kann es mir nicht leisten. Leute, du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu tun. Und das sage ich dir auch nach 25 Jahren, 26 Jahren Zehnten geben. Für mich und meine Familie. Wir können uns das gar nicht leisten, das nicht zu tun. Wir haben so viele Segnungen bekommen, wo ich heute weiß, ich war nur qualifiziert, weil ich im Bund mit Gott stehe und weil ich mein Bundeszeichen in den Zehnten nicht aus den Augen verloren habe. Das ist wichtig und gut. Und du erntest mehr, als du säst, das weiß jeder Landwirt. Alles, was du aufs guten Boden bringst, das kommt mehrfach zurück, für dich und für andere. So, ich möchte gerne ein Gebet beten und ich bitte uns aufzustehen, wenn wir können. Dieses Gebet ist ein Gebet, wo ich Gott einlade, in mein Leben zu kommen. Vielleicht haben das schon alle gesprochen, aber vielleicht ist auch hier jemand heute, der sagt, es ist gar noch nicht so wirklich mein Gebet gewesen. Ich war vielleicht schon in Kirche und religiös, aber so richtig mit Christus verbunden war ich noch nicht. Und alle, die das schon sind, ihr betet das mit der vollen Leidenschaft mit, weil dieses Gebet ist ein Hingabegebet und ist das Beste, was du ausdrücken kannst in dieser Minute. Sprich mir nach, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Ich bitte dich um Vergebung für alle Schuld in meinem Leben. Wasch mich ganz rein davon. Setz mich in Stand. Gib mir das Leben in Fülle. Und verbinde mich mit deinem Geist. Von heute an folge ich dir nach, Herr. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wenn du da bist und du hast dieses Gebet heute zum ersten Mal für dich wirklich entschieden gebetet, bitte zeig es mir kurz an.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.